Es kommt ja überhaupt nicht drauf an, wie das Produkt ausgestaltet ist. Ob das ein einfaches, ob das ein komplexes Produkt ist, ob das nur in Gummiband ist oder in Seilzug mit Umlenk oder irgendeine große technologische Anlage mit Computer, mit Touchdisplay und Motoren. Das spielt keine Rolle. Das Entscheidende ist, welchen Zweck wird dem Produkt beigelegt.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo, du hörst UP Podcast und das ist wunderbar, denn heute sprechen wir hier über ein super wichtiges Thema. Das Thema klingt erstmal etwas sperrig, aber das tut der Wichtigkeit keinen Abbruch, denn es geht um Medizinprodukte bzw. die dazugehörige Medizinproduktebetreiberverordnung. Denn das weißt du als Therapeutin oder Therapeut natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen Trainingsgeräten, wie sie in einem Fitnesscenter stehen, und Medizinprodukten. Und entsprechend gibt es eine Menge beim Betrieb von Medizinprodukten zu beachten. Genau darüber spricht unser UP-Herausgeber Ralf Buchner mit Jan Schneider von Physiomed. Er ist der Leiter der Regulatory Affairs und was er da macht, berichtet er selbst. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von UP Podcast. Heute geht es nochmal um Medizinprodukte und da freue ich mich darüber, dass Jan Schneider Zeit für mich hat. Hallo Jan.
Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Das ist sehr nett. Jan Schneider ist der, du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich es nicht richtig sage, Leiter der Regulatory Affairs der Physiomed-Gruppe.
Genau, das ist korrekt.
Und was macht man da? Das hört sich so an wie so ein bisschen Erbsenzählerei, so juristische oder formale Erbsenzählerei.
Ja, vielleicht zutreffender wäre es, dass ich und mein Bereich dafür verantwortlich sind, dass die Medizinprodukte, die die Physiomed-Gruppe in Verkehr bringt, in Europa, weltweit, den entsprechenden regulatorischen, gesetzlichen Anforderungen entsprechen, dass die also leistungsfähig und sicher sind. Natürlich müssen wir da Erbsen zählen und Dokumente schreiben, aber quasi wir sind dafür zuständig, dass am Ende ein sicheres, leistungsfähiges Medizinprodukt am Markt ist.
Und wir sprechen hier, weil ich hatte neulich schon mit Michael Fassbender aus eurem Haus gesprochen habe. Da haben wir darüber gesprochen, worauf man so achten muss. Und da haben wir gemerkt, dass der Rechtsrahmen vielleicht noch einer etwas intensiveren Betrachtung bedarf. Und deswegen wollen wir uns heute darüber unterhalten. Wir fangen aber mit an, dass es ja so eine Übergangsfrist gab bei den Medizinprodukten, wie die zertifiziert und abgesegnet werden müssen. Und da ist die Übergangsfrist jetzt ausgelaufen. Seit wann?
Das war jetzt Ende Mai diesen Jahres. Da ist also eine der letzten Übergangsfristen abgelaufen für die Hersteller der Medizinprodukte. Und ja, das war eine spannende Zeit und hat auch viele Hürden für uns gekostet.
Ja, das glaube ich. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin in so meiner Praxis. Ich habe so eine 250 Quadratmeter Praxis. Ich habe gar nicht kein Gerät, ich habe ein Seilzugapparat irgendwo stehen, ich habe ein paar Liegen stehen, ich habe vielleicht noch ein elektromedizinisches Gerät da stehen. So, was man so hat, so in der normalen Durchschnittsphysiopraxis. Hat das jetzt für mich irgendeine Auswertung oder kann ich einfach so weitermachen wie bisher? Oder muss ich jetzt etwas anderes machen?
Ja, also das lässt sich eben nicht ganz so eindeutig sagen. Also grundsätzlich müssen wir sagen, diese, von dem wir gesprochen haben, jetzt diese Medizinprodukteverordnung, diese europäische, hat ja auf viele Bereiche Einfluss, insbesondere auf die Hersteller, auf die Händler und indirekt natürlich auch auf die Betreiber und Anwender der Medizinprodukte.
Es gibt ja sogar eine Medizinproduktebetreiberverordnung.
Genau, dann wird es auch spannend für die Betreiber, weil grundsätzlich diese jetzt abgelaufene Übergangsfrist für die Medizinprodukteverordnung, die europäische, das hat jetzt erstmal auf die Betreiber keinen direkten Einfluss. Also die Geräte, die in den Praxen, in den Reha-Einrichtungen, in den Physiotherapien stehen, die im Markt sind, für die ändert sich nichts. Die sind natürlich weiterhin Medizinprodukt und dürfen auch weiterhin so betrieben werden wie bisher, sofern sie eben entsprechend den Vorgaben des Herstellers betrieben werden, mit allen Kontrollen und Überprüfungen und so weiter und so fort. Aber was im Markt ist, bleibt im Markt und was im Einsatz ist, ist davon auch nicht betroffen. Nur für neue Medizinprodukte. Da haben wir dann die große Änderung.
Okay. Jetzt müssen wir erstmal die Frage klären, bin ich denn Medizinproduktebetreiber, wenn ich mir ein neues Gerät kaufe?
Ja. Es kommt darauf an, wer ich bin.
Ne? Ich bin Physiotherapeut, der eine GKV-Zulassung hat.
Und genau, wenn ich also eben diese Medizinprodukte als gewerblicher Betreiber und Anwender einsetze, dann bin ich eben Betreiber im Sinne dieser deutschen Betreiberverordnung und habe dann eben auch besondere Aufgaben und Pflichten. Wenn ich ein Medizinprodukt als Laie mir anschaffe, bin ich zwar auch Betreiber, aber es gilt eben nicht dieses Recht wie für professionelle Anwender.
Also wenn ich mir ein Rudergerät für zu Hause anschaffe, dann ist das eben ein Rudergerät, was ich zu Hause benutze als Ergo-Gerät. Wenn ich das in die Praxis stelle und meine Patienten daran arbeiten lasse, dann bin ich Medizinproduktebetreiber.
Genau.
Das müsste ja eigentlich allen helfen, das so ein bisschen einzuordnen. Nun gehen wir mal von dem beruflichen Kontext aus, und die meisten, die uns zuhören, dürften das im beruflichen Kontext nutzen. Also haben wir hier Medizinproduktbetreiber. Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich Medizinproduktebetreiber bin? Stehe ich da jetzt mit einem Bein im Gefängnis immer, wenn da irgendwas passiert? Oder sorgen die Hersteller dafür, dass alles safe läuft? Oder wie läuft das?
Also bei Medizinprodukten ist es ja eben so besonders, dass tatsächlich alle Marktteilnehmer eine gewisse Verantwortung tragen und auch für die Patientensicherheit zuständig sind. Der Hersteller natürlich trägt in erster Linie eine also Verantwortung, dass das Medizinprodukt, was er in Verkehr bringt, was wir in Verkehr bringen als Physiomed-Gruppe, sicher ist, leistungsfähig ist, alle rechtlichen Anforderungen erfüllt, die Wirksamkeit bewiesen ist. Das ist unsere Verantwortung.
Okay.
Ja, und wir verantworten eben auch, dass das Medizinprodukt eine gewisse Zeit sicher und leistungsfähig ist.
Das
Aber
kaufe ich
natürlich,
sozusagen, also das ist eine Garantie, die ihr mitliefert, wenn ihr mir ein Gerät hinstellt.
also das ist sogar eine gesetzliche Vorgabe. Also das steht in der Medizinprodukteverordnung, war auch in der Medizinprodukte-Richtlinie schon so, dass die Lebensdauer des Medizinprodukts quasi über diese Lebensdauer des Medizinprodukts sicher sein muss und
Okay.
leistungsfähig sein muss, wenn man alle Aktivitäten durchführt, wie Prüfungen und STK, MDK und so weiter und so fort.
Okay.
Und dann sind wir schon bei der Verantwortung des Betreibers, denn der ist in diesem Gesetzesrahmen auch verpflichtet, diese Patientensicherheit zu gewährleisten, indem er eben gewisse Aktivitäten durchführt. Er darf das nur nach den Vorgaben des Herstellers einsetzen, mit den Indikationen, die da stehen, aber auch mit den Aufgaben, die der Hersteller eben identifiziert hat, wie eben regelmäßige Wartungen, regelmäßige Prüfungen, regelmäßige Kontrollen. Und das ist eben in Deutschland in dieser eben von dir schon genannten Medizinprodukte-Betreiberverordnung manifestiert.
Ja, okay. Das heißt, ich kriege von meinem Medizingerätelieferanten eine Checkliste, wo drauf steht: Achtung, du musst einmal im Monat, weiß nicht, Öl irgendwo hinkippen, du musst ab und zu mal die Spannung irgendeines Dingens prüfen. Weiß der Geier, es gibt wahrscheinlich ganz viele lustige Geschichten, die man machen kann, aber das wird von meinem Hersteller gemacht. Ich muss nichts selbst rauskriegen, sondern mein Hersteller liefert mir eine Checkliste, worauf ich achten muss, richtig?
Genau so ist es. Das ist also das, was der Hersteller ja seinem Produkt beigeben muss. Nutzerinformation, Handbuch, wie auch immer. Das heißt Gebrauchsanweisung. Und da stehen dann oder sollten, so muss es der Hersteller eben beigeben, eben auch die Anforderungen drin, die der Betreiber berücksichtigen muss. Wie eben, ich muss alle halbe Jahr mal Staub wischen auf dem Gerät oder ich muss eben gewisse Wartungen durchführen, Verschleißteile austauschen lassen. Da steht dann auch drin, ob ich regelmäßige Prüfungen selbst durchführen kann oder eben durch einen Dritten veranlassen muss, weil es eben komplexe Prüfungen gibt. Und das ist all das, was der Hersteller beschreiben muss. Und das muss dann eben auch zusammenpassen. Dafür ist der Hersteller verantwortlich, dass das mit diesen gesetzlichen Anforderungen aus der Betreiberverordnung übereinstimmt, die ja für gewisse Produktgruppen eben auch verpflichtende Prüfungen vorschreibt. Das sind eben diese aus diesem Anhängen mit den sicherheitstechnischen Kontrollen und den messtechnischen Kontrollen. Die Vorgaben kommen aber vom Hersteller.
Okay, gut. Das heißt, ich muss einfach nur lesen, was mir der Hersteller sagt. Vermutlich muss ich auch Schulungen meiner Mitarbeiter irgendwie dokumentieren, und ich muss selbst geschult werden zur Benutzung des Gerätes. Das gehört mit zu dieser Checkliste, ne?
Genau, also das ist tatsächlich auch das Gute. Man kann ja von solchen Gesetzen halten, was man will. Die einen sehen das immer, das ist, da steht immer drin, was ich machen muss und das ist immer Drama und alles schlimm. Aber wenn man es mal andersrum dreht, wenn man sich an diese Vorgaben in diesen Gesetzen hält, dann hat man natürlich auch einen gewissen Schutz und kann sagen, ich habe all das erfüllt, was da steht. Ich habe als Betreiber meine Pflichten erfüllt. Und damit bewege ich mich eben auch in einem sicheren Rahmen. Und wenn was passiert, habe ich meine Sorgfaltspflicht erfüllt. Und ich meine, es ist natürlich, wir sind Menschen, es kann immer ein Fehler
Ja,
passieren.
klar.
Aber wenn ich belegen kann, dass ich alle meine Anforderungen erfüllt habe, dann bin ich schon mal auf der besseren Seite. Ja.
Jetzt habe ich beschlossen, aus dem Nachbargebäude nochmal 200 Quadratmeter dazu zu mieten. Und dann sage ich: Hey, da stelle ich jetzt so einen Zirkel rein als reines Selbstzahlerangebot. Fällt das auch in der Medizinproduktbetreiberverordnung, oder sind das keine Medizinprodukte?
Das kommt, du siehst schon, das ist immer ein bisschen grau. Medizinprodukterecht und Gesetzesrecht ist immer etwas interpretationsbedürftig. Und es kommt eben immer darauf an, wie ich das anbiete. Ne? Wenn ich das quasi zum Zwecke einer medizinischen Rehabilitation anbiete, im Rahmen von Reha-Programmen, Vorsorgeprogrammen und so weiter und so fort, auch wenn es auf Selbstzahlerbasis ist, dann bin ich ja im Bereich des medizinischen Zweckes und des Medizinproduktes.
Ah, es
Ja, und
hängt also
das
nicht da.
unterscheidet ja ein Trainingsgerät von einem Medizinprodukt. Ja.
Das heißt also, es kommt nicht darauf an, wer es zahlt, sondern es hängt davon ab, was die Zielsetzung ist. Wenn ich also mit medizinischer Trainingstherapie werbe, dann bin ich auf jeden Fall Medizinproduktbetreiber. Wenn ich sage, cooles Fitnessstudio oder Zirkeltraining, damit du schlanker, schöner, heller weiter wirst, dann ist das nicht Medizinprodukt.
Genauso ist es. Es ist eben immer dieser ominöse Begriff der Zweckbestimmung. Das ist ja auch das, was der Hersteller immer genau ausloben muss und sagen muss: Mein Trainingsgerät, mein Seilzug, der ist ein Trainingsgerät, der ist für Fitness, Wellness schön aussehen. Dann sind wir außerhalb des Medizinproduktes. Aber wenn wir sagen, oder der Betreiber, das ist ein zum medizinischen Zweck, damit soll eine Krankheit quasi gelindert werden oder vorgebeugt werden, dann bin ich eindeutig beim Medizinprodukt. Und dann gelten natürlich auch die Gesetze für Medizinprodukte.
Jetzt haben wir ja gerade gesehen, ich habe meine 250 Quadratmeter Praxisfläche erweitert um 200 Quadratmeter. Das ist auch sozusagen räumlich miteinander verbunden. Kann man aus diesem räumlichen Zusammenhang auch schließen, dass das wahrscheinlich ein Medizinprodukt ist? Also, oder kann man das den Patienten zumuten, dass sie den Unterschied erkennen zwischen den Fitnessgeräten und meinen medizinischen Geräten?
Nein, also dem Patienten würde ich aus meiner Sicht das dem nicht zumuten wollen, auch wenn ich jetzt nicht absprechen möchte, dass dann dass der Patient dazu in der Lage wäre. Aber der Punkt ist, wenn ich so ein Mischpublikum habe, ne, ich habe Patienten, die in der also Trainingstherapie sind und ich habe aber auch Fitnesskunden, dann muss ich, denke schon, dann das kritischere Kriterium heranziehen. Wenn ich in der Lage bin, das wirklich sauber zu trennen und sagen, ich habe hier einen gelben Bereich, alles was gelb ist, das ist Fitness, da dürfen die Patienten nicht hin. Alles was grün ist, das ist Medizin, da dürfen alle hin. Dann kann man das vielleicht argumentieren. Aber ob das dann so konsequent auch eben durchführbar ist und transparent ist, das wage ich mal in Zweifel zu stellen. Und bei so einer räumlichen Einheit kann ich nur nahelegen, den Betreiber sich da zu schützen und zu sagen, dann muss ich eben für alles das Niveau des Medizinproduktes heranziehen.
Okay. Das heißt, wenn ich sage, liebe Patienten, ihr dürft, wenn ihr mit der Therapie fertig seid, nochmal da hinten an die Geräte ran, dann wird es auch schwierig, ne?
Ah, das sind jetzt wirklich sehr knifflige Fragen.
Ja,
Da kommen wir
hey,
sehr
darum
in
geht
den,
es. Das ist das, worum es geht.
da kommen wir sehr in den Graubereich. Also man muss das jetzt ja wirklich individuell betrachten. Ne? Also die Zielsetzung ist ja nicht, dem Betreiber da was schwere Lasten aufzulegen, sondern die Zielsetzung ist, das muss man sich immer vergegenwärtigen, ist der Schutz des Patienten. Ne? Das ist ja deswegen, machen wir die ganzen Papiere und die Prüfungen und es geht immer um Patientenschutz. Und wenn wir jetzt in der Physiotherapie, in der Trainingstherapie bleiben, ich habe also Patienten, ich war erst, ne, vor einem halben Jahr dort, weil ich ein neues Kreuzband bekommen habe. Ne? Da bin ich jetzt sage, der trainiert also erst für seine Rehabilitation und kann dann später für andere Aktivitäten den Fitnessbereich nutzen, der aber nichts mit der Indikation zu tun hat. Dann könnte man sich das vorstellen, wobei das schon wieder die saubere Trennung schwierig ist.
Aber im zeitlichen Zusammenhang geht es auf keinen Fall, ne? Also
Nein.
wenn ich jetzt sagen, ich mache Therapie von 10 bis 11 und dann gehe ich von 11 bis 12 irgendwie in den Fitnessbereich, das
Nein.
ist Augenwischerei, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn ich eben das Gleiche weitermache.
Ja,
Wie
okay,
gesagt,
dann.
das Kreuzbandbeispiel ist jetzt auch gerade ein schlechtes Beispiel,
Ja,
weil ich mache
okay.
erst Krafttraining und dann sage ich, ich mache noch ein bisschen Cardio, aber das mache ich ja beim Kreuzband trotzdem für die Beweglichkeit. Das ist also, wenn ich also mir ähnliche Therapien oder ähnliche Aktivitäten weiterführe, das, glaube ich, lässt sich nicht sauber trennen. Das müsste schon wirklich sehr unterschiedlich sein. Also sehr grauer Bereich, wäre ich sehr vorsichtig.
Wie sieht denn das aus? Sind Geräte, die Medizinprodukt sind, sind die standardmäßig teurer als Geräte, die nicht medizinproduktmäßig unterwegs sind?
Das muss ich leider mit einem eindeutigen Ja versehen. Das liegt einfach daran, dass die Hürden für ein solches Produkt, was zum Medizinprodukt wird, wesentlich höher ist als bei einem Nicht-Medizinprodukt. Das ist vielleicht auch das, was man eben mit dem Geld mit so bezahlt. Ein solches Medizinprodukt ist in der Regel viel stärker geprüft, mit viel härteren Anforderungen als ein vergleichbares Nicht-Medizinprodukt. Der wesentliche Unterschied ist diese ausgelobte klinische Leistung, die einem Medizinprodukt, der Hersteller dem Medizinprodukt beigibt, die ist eben auch bewiesen. Ne? Die muss der Hersteller beweisen, dass das tatsächlich diese Wirkung hat. Während beim Fitnessprodukt man ne, viel ausloben kann, muss man beim Medizinprodukt der Hersteller das tatsächlich belegen, dass das so ist. Das passiert anhand von klinischen Daten, von klinischen Studien. Das kostet natürlich auch Geld. Und das ist eben das, was der Mehrwert beim Medizinprodukt ist.
Ja, also es gibt bestimmt Leute, die sagen, boah, aber wenn das billiger ist, so Fitnessgeräte zu kaufen, kaufe ein paar Fitnessgeräte, ich lasse es mal drauf ankommen. Merkt das sowieso keiner. Also wer kommt schon von der GKV vorbei und kontrolliert, ob die Dinger zugelassen sind oder nicht? Und wenn was passiert, das kriegt sowieso keiner mit. Was würdest du den Leuten sagen, rechtlich gesehen?
Also den möchte ich gern mitgeben, dass das ein sehr dünnes Eis ist, wie die GKV kontrolliert. Ich habe wahrgenommen, dass das schon so ist, dass es das auch nachgehalten wird, dass wenn solche Leistungen erstattet werden, dass das auch mit dem entsprechenden Equipment durchgeführt wird.
Ja,
Das ist das eine. Das andere ist, da ist auch die Betreiberverordnung relativ eindeutig. Es gibt ja auch eine gewisse Anzahl von Höherrisikoprodukten, das sind
klar.
die in diesen Anlagen 1 und 2, die also SDK und MDK pflichtig sind. Da sagt die Betreiberverordnung ja auch, wenn du ein Produkt einsetzt aus dieser Liste, was kein Medizinprodukt ist, aber wie ein solches einsetzt, dann fällt das auch unter diesen Rechtsrahmen. Und das heißt, ich als Betreiber bin dann verantwortlich. Und dann haben wir noch diesen Punkt, den du gesagt hast, was ist, wenn was passiert?
Ja, genau.
Und dann wird es ja ganz spannend. Ne? Und dann geht es um den Patientenschaden, häufig auch um ganz viel Geld. Und dann wird natürlich geguckt, wer übernimmt das und wer ist da verantwortlich. Und dann geht es natürlich die Kette los. Aha, das war eine medizinische Therapie. Wir wissen, medizinische Therapien dürfen nur mit Medizinprodukten durchgeführt werden. Die müssen entsprechend gekennzeichnet, überwacht, geprüft, gepflegt sein. Und dann haben wir geguckt, wer hat denn das nicht getan? Und wenn dann der geneigte Betreiber sagen muss, tut mir leid, ich habe aus dem Fitnessmarkt so ein Ergometer mir gekauft, dann ist dann oft relativ eindeutig, wer hier den schwarzen Peter zugeschoben.
Und das heißt, was sagt die Haftpflichtversicherung dann hier, wir nehmen dich in Regress, weil du hier grob fahrlässig irgendwie versucht hast, Geld zu sparen? Oder was bedeutet das?
Also tatsächlich könnte das eine solche Folge sein. Versicherung ist immer noch mal eine extra Geschichte, aber tatsächlich ein grob fahrlässig oder ein Vorsatz, bin ich schon der Meinung, dass das eben auch zu solchen Rückforderungen von Versicherungen führt oder die eben gleich auch gar nicht erst bezahlt. Das andere ist, wenn es ein solches Produkt ist, was höher risikobehaftet ist, wie eben so ein Fahrradergometer, dann kommen wir auch schnell in den Bereich der Ordnungswidrigkeit aus dem Medizinprodukterecht. Und wenn ich Medizinprodukte oder ähnliche Produkte eben tatsächlich vorsätzlich, grob fahrlässig, wider des Zweckes einsetze, mit hohem Risiko für den Patienten, dann sind wir auch tatsächlich in einem Straftatbestand.
Oh, okay, alles klar.
Das Medizinprodukterecht ist da sehr, also nicht groß zimperlich, ist auch aus meiner Sicht eben korrekt so, dass man sagt, das sind eben auch Aktivitäten, wenn ich auch ein unsicheres Produkt einsetze, Medizinprodukt mit einer Gefährdung, dann ist das auch sogar bis hoch zur Gefängnisstrafe eben zu behaftet. Wir müssen daran denken, es geht um den Patientenschutz. Ne?
Okay, jetzt unterstellen wir mal, ich bin nicht so blöd, sowas zu machen, sondern ich habe aber festgestellt, da verspricht mir jemand, ein Gerät mir zu einem günstigen Preis zu verkaufen, für so einen Fitnessbereich kommt und sagt, und ich liefere dir alle Zulassungen für die Medizinprodukte-Geschichte. Und ich denke so, für den Preis erstaunlich, aber ich kaufe es, weil ich ja Geld spare. Und jetzt stellt sich im Nachhinein raus, dass das Schmu war, dass der Typ mir da was verkauft hat, was er gar nicht gemacht hat. Kann er ja machen. Also der kann ja eine Checkliste liefern, der kann ja so tun, als wenn es ein Medizinprodukt ist. Bin ich jetzt als Käufer verpflichtet, mich darum zu kümmern, dass das alles stimmt?
Zumindest sollte ich mich als Käufer vergewissern, nach bestem Wissen und Gewissen, ob das, was der Hersteller, Händler mir anbietet, eben tatsächlich auch dem entspricht, was er eben auslobt. Da gibt es nun verschiedene einfache oder auch schwerere Möglichkeiten. Eine der einfacheren Geschichten ist eben zu sagen, okay, lieber Händler, Hersteller, du sagst, das ist ein Medizinprodukt, ihr habt alles eingehalten, dann könnte ich als Kunde sagen, dann schickt mir doch mal die wichtigen Dokumente, allen voran die Konformitätserklärung. Da gucke ich mal rein, ist die aktuell, steht da schon Medizinprodukteverordnung drauf, ist das irgendwie plausibel? Mehr kann ich jetzt von dem Betreiber auch nicht verlangen.
Okay, also ich muss jetzt nicht da tief einsteigen und das alles überprüfen, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass, wenn ihr mir einen Zettel schickt, dass das wohl stimmen wird.
Ja, also das geht ja auch gar nicht. Man kann ja gar nicht so tief reingucken. Aber natürlich, wenn jetzt schon das Beispiel, was du genannt hast, man, ne, sagt, wie kann denn das sein? Ne? Vergleichbare Produkte kosten das Fünffache. Dann, ich will mich absichern, dann gucke ich da mal rein. Und natürlich muss ich dann sagen, okay, die Konformitätserklärung sieht irgendwie plausibel aus. Dann wird das schon so stimmen. Ob da dahinter wirklich alle Dokumente eben da sind, das kann ich als Kundehändler ja gar nicht erfahren. Was man eben tun kann, und da hat uns die MDR tatsächlich einen Fortschritt gebracht, die europäische Verordnung. Es gibt ja diese europäische Datenbank, die EUDAMED. Da kann ich also als potenzieller Kunde, Anwender, da auf die Website gehen und das Produkt eingeben, den Hersteller eingeben. Dann sehe ich zumindest schon mal, ist der Hersteller dort tatsächlich gelistet. Das ist schon seit Jahren Pflicht für alle Medizinproduktehersteller. Wer dort nicht drinsteht, der hat das nicht ordentlich gemacht. Bei dem würde ich jetzt nichts kaufen. Was man dort jetzt schon findet, sind die Produkte. Das ist aber noch keine Pflicht. Aber da kann man gucken, steht das Produkt denn überhaupt in der Datenbank? Und das ist so ein bisschen eine Sache, das kann ich als Betreiber tatsächlich tun.
Okay. Jetzt habe ich das gekauft. Ich bin sicher, dass der Hersteller da ehrlich ist und das auch alles geklärt hat. Jetzt überlege ich, dass ich ja im Wettbewerb zu irgendeinem Fitnessstudio um die Ecke bin. Darf ich damit werben, dass ich mit Medizinprodukten arbeite, dass ich deswegen auf einem völlig anderen Qualitätsniveau arbeite?
Also grundsätzlich, da muss ich kurz überlegen, grundsätzlich, wenn ich eine medizinische Leistung anbiete, rechtskonform, dann bin ich der Meinung, darf ich das auch tatsächlich nach außen tragen und darf, denke ich, auch im Unterschied zu Fitnessanbietern sagen, wir machen medizinische Reha, wir machen medizinische Trainingstherapie. Da bin ich doch überzeugt, dass ich das als Betreiber tun darf. Ja.
Ja, sehr schön. Alright.
Was man vielleicht noch erwähnen kann,
Ja.
ist eben nochmal zu deinem Beispiel, ich kaufe mir quasi neue Produkte und ich bin mir unsicher. Wir müssen, wenn wir jetzt neu kaufen, weil eben diese Übergangsfrist abgelaufen ist, sollten wir wirklich darauf achten, als Betreiber zu gucken, wenn ich ein neues Produkt kaufe, die müssen jetzt der MDR entsprechen. Bis auf ein paar Ausnahmen. Also so ganz sind die Übergangsfristen noch nicht vorbei, aber das muss der Hersteller dann auch ordentlich zeigen können. Also da sollte ich darauf achten, ist die DOC, die Konformitätserklärung nach MDR, ist die aktuell, ist die neu ausgestellt, hält der schon das neue Recht ein? Das ist so die eine Geschichte. Wenn ich feststelle, nach bestem Wissen und Gewissen angeguckt, jetzt ist das Produkt da und es ist überhaupt gar nicht das, was die Konfidenzerklärung oder die Auslobung verspricht. Als Betreiber natürlich die Möglichkeit und eigentlich auch die Pflicht, entsprechend aktiv zu werden, den Behörden oder Ansprechpartnern Bescheid zu geben. Hier werden Medizinprodukte verkauft, die aber überhaupt gar nicht den Anforderungen entsprechen. Das sehe ich schon optisch. Dann kann ich das natürlich auch kundtun. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Und
Okay, wenn wir schon bei Menschen mal sind, da steht ein Seilzug in der Ecke, habe ich gekauft. Ist das ein Medizinprodukt oder ist das ist ein Seilzug sowas wie ein Theraband? Also ein Theraband, da ziehe ich ja auch, habe dann irgendwie so, ist ja fast, also kann man ähnliche Sachen mitmachen. Ist das Medizinprodukt oder nicht?
auch das, also es kommt ja überhaupt nicht darauf an, wie das Produkt ausgestaltet ist, ob das ein einfaches, ob das ein komplexes Produkt ist, ob das nur ein Gummiband ist oder ein Seilzug mit Umlenk oder irgendeine große technologische Anlage mit Computer, mit Touchdisplay und Motoren. Das spielt keine Rolle. Das Entscheidende ist, welchem Zweck wird dem Produkt beigelegt? Und dieses Gummiband, das kann ein Medizinprodukt sein, wenn das vom Hersteller zu medizinischen Zwecken in Verkehr gebracht wird. Oder aber es kann nur ein Gummiband sein, weil der andere Hersteller sagt, das ist zum
Einwecken.
Fitnesstraining.
Ja, okay. Ja, klar. Okay, das heißt, die Zweckbestimmung ist der entscheidende Punkt.
So ist
Und
es.
wenn ich in diesem Kontext, in dem wir unterwegs sind, sind wir ja bei Therapeuten unterwegs und da ist die Zweckbestimmung sozusagen, selbst wenn ich es nicht explizit sage, werden alle Patienten davon ausgehen, dass hier irgendwelche Heilbehandlungen oder zum Zwecke der Heilbehandlung stattfindende Geschichten stattfinden. Insofern kann ich davon ausgehen. Vielen Dank, Jan. Das, glaube ich, hat geholfen, allen nochmal klarzumachen, worum es geht. Vielen Dank nach Nürnberg und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag und allen, die uns zugehört haben, wünsche ich auch einen schönen Tag.
Okay, vielen Dank, beste Grüße. Ich schließe mich den Wünschen an.
Alles klar, super. Dankeschön.
Danke.
Dann bis
Tschüss.
zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.